Ja, hallo und herzlich willkommen mal wieder bei den Pin-Up Docs. Und wir haben heute wieder ein Thema vorbereitet. Und wir ist in der Tat Henning, den kennt ihr schon von einem anderen Beitrag, und zwar bei Anästhesie bei rothaarigen Personen. Und Henning, magst du vielleicht trotzdem noch mal ganz kurz was zu deiner Person sagen? Und dann stelle ich auch unser Thema vor.
Klar, auf jeden Fall gerne. Hallo an alle. Genau, ich bin Henning, Medizinstudent im muss ich kurz überlegen. Ich komme ins 9. Semester, genau, es sind gerade Semesterferien. Ja, es ist bald geschafft zum Glück.
Ja.
Genau. Und aber auch anästhesietechnischer Assistent, also habe ich vor dem Studium gelernt, habe eine Zeit lang bei Dana in der Klinik arbeiten dürfen, bin jetzt woanders. Genau, so haben wir uns kennengelernt. Durfte, wie gesagt, schon mal bei einem Beitrag dabei sein, jetzt wieder, was mich sehr freut. Und ja, bin gespannt, was wir heute so zu berichten haben.
Genau, Henning ist nämlich auf mich zugekommen und meinte, hey Dana, es hat das letzte Mal wirklich Spaß gemacht, ich würde gerne noch was machen. Was hältst du denn von dem Thema Jet Ventilation? Und ich war so, ja klar, cool, haben wir noch nicht gemacht, können wir gerne mal drüber sprechen. Und wir haben dazu ein kleines Skript aufgebaut und werden das jetzt mal so ein bisschen durchgehen und am Ende auch noch ein bisschen Troubleshooting mit euch besprechen. Und das Ganze wird es dann auch zum Nachlesen ein bisschen im Anschluss an den Beitrag im Podcast geben auf unserer Homepage. Aber starten wir doch einfach mal in das Thema Jet Ventilation. Und wir haben dazu zwei Fallbeispiele, wo euch das vielleicht mal begegnen könnte. Und zwar bei Herrn Bauer. Herr Bauer hat seit 6 Monaten Husten. Zunächst dachte er sich erstmal nichts dabei. Blöde Erkältung, nichts weiter. Doch als sich irgendwann Herr Bauer zusätzlich mit Hämoptysen zeigt, ist seine Frau doch sichtlich besorgt und schickt ihn erstmal zur Hausärztin. Die fragt neben den pulmonalen Symptomen und den Risikofaktoren natürlich auch nochmal nach Vorkommen einer B-Symptomatik, woraufhin Herr Bauer dann angibt, er hätte ohne große Anstrengung ein paar Funde verloren. Und die Hausärztin findet das doch schon irgendwie alarmierend und suspekt und möchte eine schnelle Abklärung ihres Verdachts und schickt den Patienten in die Radiologie, um zunächst erstmal ein Röntgenbild des Thorax anfertigen zu lassen. Da zeigt sich leider eine recht zentral imponierende Raumforderung in beiden Ebenen, sodass nun der klare Verdacht eines Bronchialkarzinoms geäußert werden kann. Und das hatten wir uns ja vorher auch schon fast gedacht, ist ja relativ typisch. Und neben weiteren Untersuchungen, wie zum Beispiel einer Computertomographie, muss nun auch eine pathologische Bestimmung des Tumors erfolgen. Und das Ganze passiert zum Beispiel über einen endobronchialen Ultraschall inklusive einer Probenentnahme. Das scheint hier in dem Fall unausweichlich. Ja, wie macht man da Narkose? Das zweite Fallbeispiel ist Fabian. Fabian hat seit ungefähr einem Jahr wiederkehrende Heiserkeit, weil er im Fußballstadion gar nicht mehr richtig mitgrölen kann, hat er vor einigen Wochen diese Heiserkeit mal bei seinem HNO-Arzt abklären lassen wollen. Und nach einer kurzen Spiegelung der Stimmbandebene ist klar, Fabian hat ein sehr großes Stimmbandknötchen. Sein HNO-Arzt ist sich recht sicher, dass das durch Schonung der Stimme nicht mehr verschwinden wird. Das wäre nämlich die bei kleineren Knötchen die eigentliche Therapie. Und macht einen Termin zur Laserresektion des Knotens. Jetzt kann man sich halt fragen, warum genau diese beiden Schilderungen, die beiden haben eben die Wahl des Beatmungsverfahrens gemeinsam. In Fallbeispiel 1 ist das Beatmungsverfahren eben, wie auch in Fallbeispiel 2 es sein kann, eine Jet Ventilation. Und beim zweiten ist es so, da kann man auch eine mikrochirurgische Laserresektion mit einem kleineren Tubus machen, unter physiologischer Rea. Keine Beatmungsform ist ja wirklich physiologisch, muss man ja mal sagen. Das wäre aber etwas physiologischer als jetzt eine Jet Ventilation. Aber auch eine Jet Ventilation ist bei einem großen Knoten, und wenn der Tubus zu sehr dann im Operationsgebiet stören würde, möglich. Genau. Ja, ich würde sagen, wir starten einfach mal direkt in das Thema, was ist Jet Ventilation überhaupt?
Genau, die Jet Ventilation, das ist einfach erstmal eine Form der Hochfrequenzbeatmung und stellt erstmal einen Überbegriff für verschiedene Beatmungstechniken dar, bei denen kleine Atemhubvolumina mit hoher Frequenz und Geschwindigkeit appliziert werden. Das bedeutet ganz konkret für uns, dass wir hier mit Atemfrequenzen arbeiten, die größer sind als 60 pro Minute und Tidalvolumina, die kleiner sind als der anatomische Totraum. Das heißt, wir haben so Tidalvolumina im Bereich von 1 bis 3 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht. Und wenn man sich eben bedenkt, dass das Totraumvolumen beim Erwachsenen so circa 2 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht beträgt, können die VTs eben kleiner sein als das eigentliche Totraumvolumen.
Mhm.
Genau.
Vielleicht noch mal ganz kurz dazu, wie viel hat denn oder lässt denn ein normales Narkosegerät eigentlich so zu an Atemfrequenzen? Ich weiß nicht, ob ihr das so, also HörerInnen, schon mal ausprobiert habt irgendwie, was so die höchste ist. Wir haben es mal nachgeguckt und haben da irgendwie festgestellt, Primus und Zeus haben ungefähr eine Atemfrequenz von 80 oder beziehungsweise haben genau eine Atemfrequenz von 80, die man einstellen kann, und Atlan und Perseus von 100. Aber das sind halt die Trägergeräte, die jetzt zumindest bei uns in der Klinik waren. Besten Dank an meine KollegInnen, die mir gerade in der Elternzeit genau diese Frage beantworten konnten.
Ja, das ist gut, weil ein Kollege von mir meinte mal, dass man theoretisch auch mit dem normalen Anführungszeichen Atlan von Dräger jetten könnte. Ach, krass. Wenn diese Anschlüsse an den Jetkatheter passen würden. Aber es hat natürlich irgendwie noch mal jemand ausprobiert, glaube ich. Deswegen ist das ganz gut, dass du mal nachgeschaut hast oder hast nachschauen lassen, was der die maximale Atemfrequenz ist.
Ja, spannend. Aber gut, es geht ja mit den Anschlüssen dann doch irgendwie nicht.
Genau. Ja, von der Jetventilation gibt es noch verschiedene Unterformen und Erweiterungen, die zum Beispiel auf der Intensivstation angewendet werden oder auch in der Neonatologie. Heute bei uns soll es aber ganz klar um die Anwendung in der Anästhesie gehen, wie es eigentlich auch, denke ich mal, die meisten so kennen. Da gibt es jetzt sehr viele Indikationen. Das sind zum Beispiel diagnostische und therapeutische Eingriffe an Kehlkopf, Atemwegen und Lunge, sprich Bronchoskopie, endobronchialer Unterschall, Laser am Kehlkopf, Tracheostoma-Revisionen, aber auch so Sachen wie Bestrahlung im Bereich der Lunge oder minimalinvasive kardiochirurgische Eingriffe, weil man eben dort möglichst wenig Thorax-Exklusionen haben möchte und das über die Jetventilation eben ermöglicht wird.
Wobei man dazu auch sagen muss, entschuldige, dass ich dich unterbreche, aber dass Bestrahlung zum Teil auch in kompletter Apnoe erfolgen müssen. Ja. Das kommt natürlich immer drauf an, aber zum Beispiel in der Mammachirurgie ist es so, dass man die PatientInnen vorher präoxygeniert und dann zum Teil wirklich eine Apnoe am Patienten einstellt.
Je nachdem, wie genau das dann wahrscheinlich sein muss. Ne?
Ganz genau, ja.
Genau, weiterhin kommt die Jetventilation zum Einsatz in der Thoraxchirurgie, da zum Beispiel bei Trachea-Resektionen oder auch, wenn wir bei Einlungenventilation die nicht ventilierte Lunge ein bisschen beatmen wollen, um die Oxygenierung zu verbessern.
Ja, ist manchmal notwendig.
Ja, genau. In der Intensivmedizin ist es eine seltene Beatmungsform, zum Beispiel bei bronchopleuralen Fisteln, Thoraxtrauma, wenn man Atelektasen eröffnen möchte oder auch im Oxygenierung bei extrakorporaler CO2-Elimination und zum Beispiel beim Weaning oder auch zur Sekretolyse, also da auch ein breites Anwendungsspektrum. Und manchmal liest man noch vom Einsatz der Jetventilation bei der Cannot Intubate, Cannot Oxygenate-Situation. Ja, da ist der Stellenwert ja inzwischen heutzutage fraglich. Wir sind da eher so in Richtung Notfallkoniotomie und Emergency Front of Neck Access, den wir da empfehlen würden, einfach als schnelles, verfügbares Verfahren.
Ja.
Ja, genau. Diese ganzen Indikationen ergeben sich halt aus den zwei großen Vorteilen der Jetventilation. Zum einen haben wir entweder nur einen sehr kleinen oder sogar gar keinen Tubus in den Atemwegen, der den Operateur oder die Operateurin stören würde. Und wir haben eben, wie gesagt, kaum Auslenkung der Atemruhelage durch die geringen Tidalvolumina. Das macht es eben zu so einem besonderen Beatmungsverfahren.
Ja, gut, lass uns mal vielleicht darauf eingehen, wie so ein Jet-Beatmungsgerät überhaupt funktioniert. Wir haben ja eben gerade schon drüber gesprochen, dass manche Geräte das vielleicht sogar könnten, aber eben die Anschlüsse nicht passen. Aber vielleicht gehen wir auch einfach mal insgesamt auf, wie funktioniert das Ganze ein?
Klar, also für eine Jet-Ventilation brauche ich erstmal in der Regel ein spezielles Beatmungsgerät. Das sind dann sogenannte Jet-Ventilatoren. Und im Prinzip ist das ein Hochdruckgassystem, dem ein Magnetventil vorgeschaltet ist. Wenn sich dieses Magnetventil öffnet, fließt ein Luftstrom mit hohem Druck in Richtung PatientIn und das ist dann der sogenannte Jet. Dieses typische Jetgeräusch entsteht, weil der Luftstrom durch sehr kleine Düsen muss und dementsprechend schnell beschleunigt wird. Und weil dieses Magnetventil sich in sehr kurzen Abständen schließt und öffnet, kriegen wir eben so eine hochfrequente Beatmung zustande. Das Ganze funktioniert dann als offenes System, offenes, halboffenes System. Ich tue mich da ein bisschen schwer mit halboffen, offen. Also
am Ende ist es in den meisten Fällen, glaube ich, ein offenes System. Genau. So wie es in den meisten Kliniken benutzt wird, ja.
Ja. Und dadurch, dass es eben ein offenes System ist, wird dieses sogenannte Air Entrainment ermöglicht. Das bedeutet, dass Luft, die den Jetstrahl umgibt, mit angesaugt und mit eingeatmet werden kann. Was zwei wichtige Folgen hat. Zum einen kann das eingearbeitete Gasvolumen, was also am Ende wirklich am Patienten, in der Patientin ankommt, deutlich größer sein als das, was das Gerät initial abgibt.
Ja.
Und zum anderen wird die am Gerät eingestellte FiO2 nicht unbedingt dem Patientinnen verabreicht. Es kommt, wenn Raumluft dazukommt, findet ja ein gewisser Verdünnungseffekt statt, was die FiO2 angeht. Und dementsprechend ist die FiO2 im Patient, in der Patientin später niedriger als das, was wir am Gerät gegebenenfalls eingestellt haben.
Mhm. Heißt dann auch anders, ne?
Genau, das nennt man FJET-O2. Dann, wenn man das messen würde, hat das einen bestimmten Namen. Dieses Air Entrainment wird ausgelöst durch den sogenannten Venturi-Effekt. Das sagen zumindest die meisten Quellen zu dem Thema. Ich habe eine Quelle gefunden, da wird das Ganze auf den sogenannten Friktionseffekt zurückgeführt. Und ich glaube, da hast du einen kleinen Exkurs in die Physik gemacht, um einmal kurz zu erläutern, was diese beiden Effekte sind.
Richtig, genau. Der Venturi-Effekt basiert auf der Bernoulli-Gleichung. Und das kennen ja die meisten auch, ne? Das Verhältnis zwischen Strömungsgeschwindigkeit und dem Druck. Und dieser Venturi-Effekt beschreibt, dass sich bei einer Verengung eines Kanals oder einer Düse die Strömungsgeschwindigkeit eines durchströmenden Fluids, also ein Gas oder eine Flüssigkeit, erhöht, während der Druck sinkt. Und das ist eben eigentlich fast immer der beschriebene physikalische Hintergrund. Der Friktionseffekt, nur um das Ganze zu komplettieren, ist im Rahmen einer Jetventilation eine potenzielle Komplikation, die durch schnelle, hochfrequente Strömung eine Reibung an den Atemwegen erzeugt und so auch Gewebeschäden hervorrufen kann. Genau.
Genau. Die meisten Quellen, wie gesagt, nennen den Venturi-Effekt als Ursache dafür.
Ja.
Ja. Lassen wir einfach mal so stehen. Was man noch wissen muss, um Jetventilation zu verstehen, ist die sogenannte koaxiale Gasströmung. Das heißt, wir haben in den Atemwegen zentral im Lumen den inspiratorischen Gasstrom und randständig, so spiralförmig, verläuft die Expiration. Und das Ganze ist auch, sag ich mal, ein Prozess, der parallel nebeneinander herläuft. Also ich habe parallel Inspiration, Expiration, beides findet gleichzeitig statt und eben in dieser besonderen Anordnung in den Atemwegen.
Irgendwie vollkommen verrückt, sich das so vorzustellen, ne?
Ja. Ja, dass das überhaupt funktioniert, finde ich crazy, dieses ganze Konzept. Aber
genau. Und das machen wir uns natürlich bei der Jetventilation dann auch zunutze, diesen Effekt, ne? Oder beziehungsweise diese physikalische Grundlage.
Genau. Des Weiteren verfügen die modernen Jetgeräte zusätzlich über Atemgas-Klimatisierungseinheiten, die es uns eben ermöglichen, das Atemgas anzufeuchten und in der Regel auch ein Druckmonitoring, um Atemwegsdrücke zu messen. Genau. Und ich würde an der Stelle ganz gerne noch was hinzufügen, weil ich hatte gerade schon gesagt, dass ich dieses Konzept so abgespaced finde und eigentlich, man denkt ja erstmal, wenn man mit so geringen Tidalvolumina arbeitet, kann das ja gar nicht funktionieren. Wie kann da noch Oxygenierung und Dekarboxylierung stattfinden? Mhm. Und ich glaube, da muss man sich so ein paar Aspekte klar machen. Zum einen habe ich ja, auch wenn es kleine Tidalvolumina sind, eine sehr hohe Atemfrequenz und dass ich da also in der Kombination trotzdem auf ein hohes Atemminutenvolumen komme. Also wenn ich 150 Mal pro Minute mit einem Tidalvolumen von 75 Milliliter beatme, komme ich trotzdem auf ein Atemminutenvolumen von ungefähr 11 Liter. Das muss ich auch erstmal klar machen. Und dieses Konzept ist wohl auch wirklich noch nicht ganz abschließend verstanden. Das steht zumindest so in einem Artikel aus dem British Journal of Anesthesia aus diesem Jahr zu dem Thema. Da werden aber auch noch so ein paar weitere physikalische Mechanismen genannt, die bei der Jetventilation eine Rolle spielen. Das sind so Dinge wie laminare Strömung, Pendelluft, Gasdiffusion und noch so ein paar andere Sachen, die mein physikalisches Verständnis auf jeden Fall übersteigen. Aber die Kombination all dieser Aspekte macht es uns dann eben möglich, dieses Verfahren anzuwenden und damit suffizient zu oxygenieren und zu dekarboxylieren.
Also auf jeden Fall ein spannendes Thema irgendwie und ich bin immer wieder fasziniert, was man alles eigentlich so machen kann.
Ja, das ist schon crazy.
Gut, wir waren ja jetzt auch dabei, schon so ein bisschen zu klären, wie kommt das Gas in den Patienten, beziehungsweise was macht es dort? Vielleicht gehen wir da auch einfach nochmal so ein bisschen drauf ein. Ja, wir brauchen ja irgendwie ein, ich nenne es jetzt einfach mal Device. Ich habe kein schönes Wort dafür auf Deutsch, ehrlicherweise. Ich mag das Englisch eigentlich nicht so, aber genau. Also was brauchen wir dafür, um Jet-Ventilation machen zu können?
Wie verbindet man das, den Ventilator mit dem Patienten sozusagen?
Genau,
Ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zum einen Laryngoskope der HNO, in die dann diese Jet-Kanülen integriert sind. Da kann man dann seinen Jet-Ventilator anschließen und dann läuft eben die Beatmung über dieses Laryngoskop. Das heißt dann, dass das Jetgas in der Regel supraglottisch appliziert wird, also oberhalb der Glottisebene. Dann gibt es sogenannte Jet-Converter. die man an herkömmliche Endotrachealtuben oder auch Larynxmasken anschließen kann. Da muss man aber darauf achten, dass man eine Tubus verwendet mit einem großen Innendurchmesser, also 8, 9 Millimeter sind dann notwendig, wenn man zum Beispiel auch einen EBUS, also einen Ultraschallkopf durch den Tubus platzieren möchte oder sowas oder Probeentnahmen machen möchte, dann braucht man eben ja ein großes Lumen.
Genau, damit es halt natürlich auch beides geht, ne? Ja. Weil wenn du sonst irgendwie mit so einem relativ großen endobronchialen Ultraschall noch zusätzlich drin bist, dann verlegst du ja auch wieder gewisse Anteile. Und wenn dann halt dein Tubus zu klein ist, dann geht das ganze System nicht mehr so ganz auf. Ne? Das ist der Hintergrund. Natürlich braucht man an sich zum Jetten, wenn man jetzt nicht noch irgendwas dazu hätte, keinen solch großen Tubus.
Genau, da würden wir dann eher vielleicht zum Beispiel in Frage kommen wie ein Jetkatheter. Das ist auch das, was bei uns im Haus schon mäßig verwendet wird. Das sind am Ende kleine Schläuche, die einen eben deutlich kleineren Durchmesser haben als ein Endotrachealtubus. Der liegt irgendwo bei 1,53 Millimeter.
Eher so ein eben, Kindertubus.
Ja, genau. Also es ist wirklich ein ganz dünner Sauerstoffschlauch am Ende, die eben dann viel bessere Sicht- und OP-Bedingungen für zum Beispiel die HNO ermöglichen. Ja. Und sowohl beim Jet-Converter dann über Tubus als auch beim Jet-Katheter findet dann eben die Applikation des Jetgases eben subglottisch statt, ne? Also direkt in der Trachea, ganz herkömmlich wie der Endotrachealtubus auch. Und dann gibt es noch was, das sind sogenannte Injektorkanülen, manchmal auch Ravoussin-Kanüle genannt, Ravoussin. Ob das jetzt Französisch ist, keine Ahnung.
Es klingt ein bisschen so.
Ja, es klingt ein bisschen
Ravoussin.
So.
Ravoussin.
Ja, da ist die Besonderheit, dass man das eben wie, ja, wie bei der Koniotomie, also das Ligament im Konikum punktiert. Und dann daran halt den Jetcard, der das Jetventilationsgerät anschließen kann. Manche kennen vielleicht dieses Ventrain als ein Device für den schwierigen Atemweg. Das funktioniert ähnlich, ist nicht ganz so, aber ähnlich, ist das gleiche Prinzip. So ein bisschen so eine Sonderstellung, dieses Verfahren dann halt. Genau, das sind so grundsätzlich die Möglichkeiten, wie man das in den Patienten bringen kann.
Grundsätzlich, und das muss man sich merken, ist das Wichtige, dass man hier nochmal drüber nachdenkt, wo die Endung ist. Also ob das supraglottisch oder subglottisch ist die Endung. Gehen wir gleich nochmal drauf ein, aber denkt einfach daran, dass ihr euch das von diesem Abschnitt jetzt mitnehmt, ne? Laryngoskop in der HNO, supraglottisch und Tuben, die werden natürlich subglottisch eingeführt. Genau, warum das wichtig ist, wie gesagt, kommt gleich. Ich würde sagen, wir gehen erstmal auf die ganzen unterschiedlichen Parameter ein. Die sind ja doch ein bisschen anders am Beatmungsgerät, also an einem Jet-Beatmungsgerät, als an einem normalen Beatmungsgerät. Allein schon, ich meine, wir haben es eben gehört, die Atemfrequenz, ne? Das sind ja Atemfrequenzen, die man sonst nicht so einstellen würde, jetzt an so einem normalen Atlan oder was auch immer ihr benutzt.
Genau, auf jeden Fall. Wenn man das erste Mal vor so einem Gerät steht, denkt man, was sind das für Abkürzungen? Die kenne ich sonst gar nicht vom normalen Beatmungsgerät. Genau, ein wichtiger Parameter ist zum Beispiel der Abstrahldruck oder Arbeitsdruck. Vorsicht, nicht gleichzusetzen, diese beiden Begriffe. Arbeitsdruck wird häufig auch mit AD abgekürzt. Und dieser Parameter oder diese beiden Parameter regulieren vor allem das Tidalvolumen. Übliche Werte liegen hier im Bereich von 1,5 bis 2,5 Bar. Und was unterscheidet die beiden Begriffe jetzt? Naja, der Arbeitsdruck ist die Druckänderung, die im Gerät erzeugt wird und dann eingestellt wird, um die eigentliche Beatmung zu ermöglichen. Und der Abstrahldruck ist das, was vorne an der Düse rauskommt. Das, was wir als P-INSP vom normalen Beatmungsgerät oder Narkosegerät kennen, das ist dann der gesamte Druck, der die Lunge während der Einatmung erreicht. Ich stelle mir das so ein bisschen vor, der Arbeitsdruck ist einfach das, was also wirklich im Gerät passiert, was in den Leitungen im Gerät herrscht. Der kann, wie gesagt, verändert werden. Und der Abstrahldruck, da muss der Arbeitsdruck ja nochmal vorher durch ein paar Düsen und Ventile und so bestimmt und dann am Ende kommt halt vorne auf der Düse was anderes raus als das, was im Gerät herrscht. Und deswegen diese Unterscheidung zwischen Arbeitsdruck und Abstrahldruck ist ein bisschen, ja, muss man sich einmal irgendwie klar gemacht haben. Auf jeden Fall aufpassen, dass es nicht das Gleiche ist.
Richtig. Also es ist, glaube ich, technisch wichtig zu wissen. Auf der anderen Seite verändern wir damit ja, egal ob es Arbeitsdruck oder Abstrahldruck ist, trotzdem am ehesten, wie du gesagt hast, die Tidalvolumina über eine Erhöhung oder Erniedrigung des Arbeits- oder Abstrahldrucks. Man muss es halt nur einfach wissen, das eine ist eben nicht gleich das andere, wenn man es jetzt mal technisch sieht.
Genau. Ich meine, man hat am Ende ein Gerät im Saal stehen, da ist eine Abkürzung drauf oder ein Parameter und Da wird man darauf eingewiesen und dann wird man ja damit umzugehen wissen und dann
Richtig,
ist die
genau.
Unterscheidung vielleicht auch nicht mehr ganz so klinisch relevant.
Genau. Ich kenne es zumindest nicht, dass es beides gibt
Genau.
und man an beiden
Ja.
rumschrauben kann.
Nee, glaube ich auch nicht.
Ich glaube, es ist entweder je nach Hersteller, entweder oder.
Ja.
Ja. Gut.
Ja, als nächstes, Frequenz war schon ein Thema. Wir stellen die Jetfrequenz ein. Das ist vergleichbar mit der Beatmungsfrequenz, wie wir sie vom normalen Narkosegerät kennen. Nur, dass hier eben, wie gesagt, übliche Werte zwischen 100 und 200 pro Minute liegen. Bis circa 300 pro Minute steigert man auch die Ventilation. Ab 300 pro Minute ungefähr findet vermehrt Totraumventilation statt und dementsprechend auch eine CO2-Retention.
300 pro Minute.
Das ist schon
Ist
crazy.
schon einfach
Mehr
krass viel, ja.
ja. Genau. Was man auch bei den Geräten einstellen kann, ist das I-zu-E-Verhältnis bzw. Inspirationsdauer. Das ist die Zeit zwischen zwei Beatmungshüben, die für die Inspiration verwendet wird. Die wird üblicherweise in Prozent angegeben und ein Normalwert liegt da um die 50%. Auch da kann man sich merken, je länger die Inspirationsdauer, desto besser die Oxygenierung und desto höher das Didalvolumen. Glaube ich auch ganz eingängig und nachvollziehbar.
Genau.
Weiterhin können wir einstellen die FiO2. Das ist selbsterklärend, kennen alle, die in Anästhesie arbeiten. Aber da nochmal eben darauf hingewiesen, die FiO2 entspricht nicht dem, was wirklich am Patienten oder an der Patientin ankommt, eben aufgrund dieses Entrainment-Effekts. Ja, also
Genau.
in der Regel hat man eine Verminderung der FiO2 um circa 20%, sodass wir dann eben, sag ich mal, am Ende des Jet-Katheters oder am Ende des Lungenmikroskops von dem F-Jet-O2 sprechen. Muss man sich einfach nur bewusst machen, dass da eben weniger Sauerstoff ankommt, als wir einstellen. Dann messen die Geräte ja, wie gesagt, auch ein bisschen was und da ist der wichtige Parameter der sogenannte Pausendruck. Das heißt, zwischen zwei Atemhüben wird an der Spitze des Katheters zum Beispiel der Druck in den Atemwegen gemessen. Der Parameter dient primär zum Monitoring, einfach um Überblähung und Barotrauma zu vermeiden. Üblicher Grenzwert ist hier 30 Millibar, teilweise auch niedriger. Das ist dann so ein bisschen hausstandardspezifisch, was man da einstellt. Und abschließend können wir auch noch eine Befeuchtung einstellen, wenn wir möchten. Die ist regulierbar
Wenn
zwischen
das
0,
Gerät das kann,
wenn das
die
Gerät das
neueren
kann.
können das
Genau.
eigentlich alle.
Das
Genau.
stimmt.
Sollten
Die
sie.
ist üblicherweise regulierbar zwischen 0 und 100%. Und wenn man es anwendet, wird meist einfach 100%ige Befeuchtung eingestellt. Da kann man das einfach machen. Dann läuft das.
Genau.
Genau.
Wenn wir das Ganze jetzt anwenden, wir hatten ja eben schon einen Fall, den wir so ein bisschen geschildert haben in der Laserchirurgie. Da gibt es ja durchaus noch mal so ein paar Besonderheiten, die wir vielleicht beachten sollten, wenn wir genau dort eine Jetventilation beziehungsweise generell eine Beatmung haben. Und darauf gehen wir auch noch mal gerade ein, würde ich sagen.
Genau, da auch nochmal kurz erklärt, was ist Laser überhaupt? Das sind erstmal einfach nur gebündelte Lichtstrahlen, die mit sehr hoher Intensität und Energie unterwegs sind. Ja, die treffen dann auf menschliches Gewebe und entwickeln dort einen thermischen Effekt. Heißt, das Gewebe wird heiß, es entstehen Temperaturen von über 100 Grad, was dann zu Denaturierung von Proteinen und dem Verdampfen von Flüssigkeit führt. Kleine Blutgefäße werden dabei auch sofort koaguliert. Und das macht eben den Effekt des Lasers aus. Ein Laser ermöglicht Arbeiten mit hoher Präzision. Das heißt, bereits 50 Mikrometer neben dem Laser bleibt das Gewebe unversehrt. Typische Anwendungsbereiche sind die Behandlung gut- und bösartiger Tumoren. Und typische Laserarten, die wir so kennen aus dem Saal, sind diese Gaslaser, also ein CO2- oder Argonlaser. Oder auch so ein Feststofflaser, die heißen dann so Neodymium-Yak-Laser. Also wer es gehört hat, der weiß genau, was damit gemeint ist. Das ist
Genau.
einfach das Medium, was praktisch die Basis des Lasers ausmacht. Genau. Aus diesem Funktionsmechanismus über diesen thermischen Effekt ergeben sich auch die Komplikationen der Laseranwendung. Das heißt, zum einen besteht natürlich die Gefahr, dass der Operateur, die Operateurin zu großes Gewebetrauma auslöst. Das kann dann zu Pneumothorax, tracheoesophagealen Fisteln oder auch Verletzungen größerer Gefäße führen. Und dann kann es aufgrund der Hitzeentwicklung natürlich zum Tubusbrand oder Feuer in den Atemwegen ganz generell kommen. Theoretisch kann da alles brennen, also Körpergewebe, Tupfer oder Kompressen, eine Magensonde, Lasersmog, alles, was da irgendwie so im Weg ist, kann theoretisch Feuer fangen.
Und wir wissen ja, Sauerstoff ist gut brennbar, ne?
Genau, das werden wir gleich auch nochmal ansprechen, dieses Thema. Ja,
Genau. Aber
denn
mach ruhig erstmal weiter.
genau, diese Komplikation wollen wir natürlich möglichst vermeiden.
Auf jeden
Und
Fall.
da gibt es dann zum Beispiel spezielles Anästhesie-Equipment, was wir verwenden, also laserfähige Endotrachealtuben oder auch Laser-Jet-Katheter. Die haben dann eine spezielle Beschichtung, die laserbeständig ist. Dabei ist darauf zu achten, dass das Equipment und der verwendete Laser zusammenpassen. Ich habe gelesen, dass nicht jeder Lasertubus für jeden Laser verwendet werden darf und man sich da halt einmal mit dem hauseigenen Material vertraut machen muss. Ja, genau. Laser-Equipment hat in der Regel so ein paar Besonderheiten. Das heißt, die Tuben haben teilweise kein Murphy-Auge und die Zentimetermarkierungen fehlen, weil diese dunkle Schrift besonders anfällig für Brände ist. Ja, da muss man einfach
Ach,
ein
das
bisschen.
wusste ich auch noch nicht. Das ist ja fancy.
Ja, weil, ja, weiß nicht, das muss man irgendwie mit der Farbe zusammenhängen oder so, ne, dass die Wärme besser absorbieren. Keine Ahnung. Ist auf jeden Fall so.
Spannend.
Dann, was die meisten Leute wissen, ist, dass diese Tuben mit Nazel oder Aqua geblockt werden. Da kann man einfach mal kurz in die Herstellerangaben gucken, da steht da drin, was die dann haben wollen. Dann gilt es aber darauf zu achten, den Kaffdruck engmaschig zu messen, weil wenn man das mit Flüssigkeit blockt, selbst kleine Volumenänderungen wohl zu starken Änderungen, was den Kaffdruck betrifft, führen können und dementsprechend da dann ein Gewebetrauma auslösen kann, theoretisch. Kaff ist auch ein gutes Stichwort, weil der am Tubus so die größte Schwachstelle darstellt, wenn es um Laseranwendung geht. Das heißt, der ist zum einen sehr leicht verletzbar durch den Laser. Und wenn der kaputt ist, gut, dann wird die Beatmung gegebenenfalls unmöglich, einfach weil es nicht mehr dicht ist. Und es ist wohl sehr schwierig, laserresistente Cuffs zu entwickeln. Gibt da so ein paar Versuche mit Doppelcuff-Systemen. Das heißt, man hat so ein Cuff im Cuff oder zwei Cuffs, die nebeneinander liegen. Das heißt, einer kann versehentlich zerstört werden und der andere übernimmt dann diese abdichtende Funktion. Aber das ist natürlich auch keine hundertprozentige Sicherheit. Deswegen kann es sinnvoll sein, den Cuff mit feuchten Tupfern zu schützen, die dann aber bitte am Ende der OP auch wieder zu entfernen sind. Also spätestens, wenn man den Tubus rauszieht, merkt man es hoffentlich, aber ja.
Übrigens an alle, die nicht in der Anästhesie tätig sind, es bringt nichts, wenn man dieses Bändchen vom Cuff, wo hinten dran dieser kleine Ballon ist, wenn man das aus Versehen durchgeschnitten hat, bringt es nichts, den Finger drauf zu halten. Ja, nur so, just saying. Ist nicht so, dass das nicht schon mal passiert wäre. Also, die Anekdote dahinter ist Patientin in Bauchlage und die grandiose Idee, das Lagerungskissen an die Patientin anzupassen. Und wir haben so Schaumstoffkissen und man hat es anpassen wollen. Das war damals eine Chirurgin und hat da reingeschnitten und meinte, Dana, ich glaube, ich habe deinen Kaff durchgeschnitten, aber ich habe den Finger drauf. Und ich so, ja, das ist jetzt aber trotzdem blöd. Und dann haben wir natürlich die Patientin nochmal auf den Rücken gedreht und ich musste reintubieren und also alter Tubus raus, neuer Tubus wieder rein. Und ja, genau, das war in meinem ersten Jahr, das führte irgendwie zu einem kleinen Stressmoment, weil ich so dachte,
Und jetzt, ja.
okay, Mist. Ja, genau.
Tja, auch das ist gut zu wissen.
Also wir wissen ja alle, aber ich fand irgendwie, ich wollte das mal zum Besten geben.
Ja, gute Geschichte.
Okay, gut. Wie machen wir denn da in der Laserchirurgie das Management, beziehungsweise wie können wir uns vor Komplikationen schützen? Da können wir auch noch mal gerade drauf eingehen.
Also erstmal sollte das Anästhesie-Team natürlich Bescheid wissen über die Verwendung des Lasers, um sich darauf vorbereiten zu können, um das entsprechende Material bereitlegen zu können.
Das ist immer so, ne?
Und
Vorbereitung ist einfach
ja,
alles. Ja.
genau. Es steht ja zum Glück in der Regel auf dem OP-Plan dann drauf,
Ja.
Laseranwendung. Aber ich jetzt auch eine Frage an dich, um gegebenenfalls auch entsprechend aufklären zu können. Ich weiß nicht, klärt ihr dann was Besonderes auf im Rahmen von Laseranwendung?
Wir in der Anästhesie nicht, aber
Nicht? Okay.
das chirurgische Fach,
Ja.
die das anwendet, die schon.
Okay, gut. Ja,
Genau.
nee, gibt ja auch ein paar spezielle Komplikationen, die wir gerade schon gehört haben, die da auf jeden Fall genannt werden sollten, wenn man
Richtig,
den
genau.
benutzt.
Aber die sind ja dann chirurgische Komplikationen
Ja,
normalerweise
ja.
und also durch die Chirurgie ausgelöst und das ist dann
Ja,
auch
voll.
im Endeffekt das, was die ChirurgInnen ja aufklären müssen. Da machen wir das jetzt nicht im Speziellen. Wenn die PatientInnen Fragen haben, dann gehen wir natürlich schon darauf ein und sagen halt, wir verwenden einen speziellen Tubus oder irgendwie haben jene Maßnahmen noch, beispielsweise FiO2 reduzieren und so weiter, gehen wir ja gleich auch noch kurz drauf ein. Aber nee, wir klären das nicht extra auf.
Alles klar. Gut, dann zum gewählten Anästhesieverfahren. Da ist sicherlich die TIVA das Verfahren der Wahl. Lachgas kommt gar nicht in Frage, weil es ähnlich brandfördernd wirkt wie Sauerstoff. bei den volatilen Anästhetika kommen, wenn überhaupt, nur SEVO in Frage. Da gibt es einzelne Fallberichte über eine erfolgreiche Anwendung mit Laser.
Aber wieso?
Ja,
braucht man ja
genau,
nicht, ne?
Ja,
also
ist auch Quatsch.
Ergibt sich einfach irgendwie, dass man es
ja
nicht benutzt.
Genau. Nur der Vollständigkeit halber,
klar,
falls das mal irgendeiner hören oder erzählen möchte, also Isofluran, falls das da irgendwo verwendet wird, kann unter hohen Temperaturen zu toxischen Produkten zerfallen, wäre also auch raus. Und zu Desfluran gibt es wohl keine Daten.
Okay, also der Patient mit einer Anaconda auf der Intensivstation mit Laser, nicht so gut.
Schwierig, genau.
Ja. Alles klar, das ist plausibles Ding.
Das gibt ja nichts, was es nicht gibt. Ne?
Das stimmt.
Aber ganz grundsätzlich sind die volatilen Anästhetika unter Normalbedingungen nicht entflammbar. Das ist der Feld auch mal ganz gut zu wissen. Mhm. Genau, also so ein bisschen schwammige Datenlage, aber wir machen einfach tiefer, damit ist man auf der sicheren Seite und alle sind zufrieden.
Auf jeden Fall.
Genau, was das Atemwegsmanagement und die Beatmung betrifft, gilt natürlich, die FiO2 so gering wie möglich zu halten, um die Brandgefahr zu minimieren. Das heißt, ja, unter 0,3, irgendwie sowas in dem Bereich, sollte man liegen. Natürlich dem Patienten statuslos und einen gewissen Sicherheitspuffer angepasst und sowas, aber wir versuchen das einfach so gering wie möglich zu halten, weil, wie gesagt, eben Sauerstoff eine ausgeprägte brandfördernde Wirkung hat.
Ja, und im Gegensatz zu den volatilen Anästhetika kommen wir ohne Sauerstoff nicht aus.
Genau, den brauchen wir auf jeden Fall.
Ja. Ja.
Genau, welchen Atemweg man wählt, das hängt bestimmt auch davon ab, was für ein Eingriff geplant ist und wo dieser Eingriff dann im Atemwegsbereich stattfinden soll. Man kann ganz klassisch endotracheal intubieren mit normaler Beatmung mit Piep, das ist alles möglich. Aber wie gesagt, auch die Jetventilation kann zur Anwendung kommen. Dabei sollte man dann darauf achten, dass dieser Lasersmog, der da entsteht beim Verdampfen, dass der ausreichend abgesaugt wird, weil auch der sich entzünden kann oder brandfördernd wirkt. Und auch hier nur der Vollständigkeit halber benannt, gibt es die Möglichkeit, das Ganze so intermittierend Beatmung mit Beutelmaske zu machen. Also ich ventiliere ein bisschen, nehme das weg, der Operateur kann 5, 6, 7 Minuten was machen und dann beatmen wir wieder so im Wechsel. Aber ich wüsste jetzt nicht, dass das irgendwo so als primäres Verfahren angewendet wird.
Ist natürlich auch immer die Frage, wo dann wie, also wenn das zur Anwendung kommen muss, dann ist das ja im Zweifel eine OP an den Atemwegen oder irgendwo dort in dem Bereich. Und wenn du dann halt eine Komplikation hast und halt keinen gesicherten Atemweg, ist jetzt nicht unbedingt meine Comfortzone, würde ich sagen.
Nee, da sind wir froh, wenn wir den
genau
Tubus drin haben. Ja, auf jeden Fall.
Genau.
Ja, also wie gesagt, nur der Vollständigkeit halber.
Auf jeden Fall.
Tubus und Jetventilation sind da sicher die führenden Verfahren, auch in dem Rahmen der Laseranwendung. Es gibt noch so ein paar weitere Schutzmaßnahmen, die wir beachten müssen. Das sind zum einen Schutzbrillen für Personal und PatientInnen. Man kann auch so Tupfer auf die Augen kleben oder sowas von Patienten. Das geht alles, aber Hauptsache irgendwie die Augen sind geschützt. Dass wir den Kaff mit kochsalzgetränkten Tupfern abdecken, haben wir schon genannt. Man kann erwägen, die OP-Abdeckung nicht aus so einmal Kunststoff zu benutzen, sondern ja, irgendwas anderes dann, was eben im Brandfall nicht so schwer von der Haut zu lösen wäre. Weiß ich kenne es nicht.
Ich kenne es auch nicht. Also wir haben ganz normale OP-Abdeckungen, ehrlich gesagt. Wird
auch genutzt.
Ja.
Genau, und was man auch vorbereiten kann oder sollte, sind so einfach 50 Milliliter Spritzen, die mit Nazel gefüllt sind, 2 Stück im OP-Team und im Anästhesie-Team, dass man eben im Brandfall löschen könnte und nicht erst noch dann anfängt aufzuziehen oder so. Wobei man ja schon sagen muss, dass das ein äußerst seltener Zwischenfall ist.
Zum Glück
wirklich. Einfach durch diese zahlreichen Maßnahmen ist da die Inzidenz sehr gering.
Genau, unter 1%, ne?
Ja, weil man gerade dieses Sauerstoffreduzieren scheint da wohl sehr viel zu helfen und das sicherer zu machen, die Brände zu vermeiden.
Genau. Gut, wir hatten ja schon gesagt, irgendwie, wenn es doch mal dazu kommen sollte, ne, die Nazelspritzen, Beatmung und Gaszufuhr unterbrechen, Tubus diskonnektieren und eben die Entfernung des beschädigten Tubus gegebenenfalls dann auf eine Maskenbeatmung zur Überbrückung wechseln, damit das nicht alles so verbackt, in Anführungszeichen, Reintubation. Und man muss natürlich dann auch bedenken, nach so einer Sache braucht dieser Patient, diese Patientin ein IBET. Na, die sollte man vielleicht nicht einfach so mir nichts, dir nichts wieder exubieren und dann hinterher einen zugeschwollenen Atemweg haben. Das sollte man vorher klären, ob die wirklich gegebenenfalls auch mit einem Nebenatemversuch zum Beispiel auf der Intensivstation, dass sie dort in Sicherheit extubiert werden. Genau.
Auf jeden Fall, ja.
Okay, ich würde sagen, wir sind diesem Laserthema eigentlich ganz gut schon, ja, haben wir da alles geklärt oder gibt es dazu noch Wichtiges?
Ich glaube, wir sind da soweit durch.
Mhm. Oder? Okay. Ja, dann würde ich denken, wir gehen mal über, um wieder auf unser eigentliches Thema zurückzuschwenken sozusagen. Wir haben ja einen kleinen Exkurs gemacht zur Laserchirurgie. Zum Troubleshooting bei Jetventilation, weil das ist, glaube ich, das, was wir einfach wissen müssen. Was können wir tun, wenn beispielsweise die Sättigung irgendwie nicht so gut ist? Was können wir tun, wenn wir ein Dekarboxylierungsproblem haben? Und ich denke, dann gehen wir das doch einfach mal an.
Genau. Also erste Frage, was tun wir bei Hypoxie? Mhm. Anästhesistenreflex, FiO2 erhöhen, ist logisch, funktioniert auch am Jetventilationsgerät. Ist das mal eine gute Idee. Dann können wir versuchen, den Arbeitsdruck zu erhöhen. Nennen wir jetzt hier im Sinne von auch Abstrahldruck. Also das kann man jetzt hier synonym verwenden. Auf jeden Fall wollen wir irgendwie das VT steigern und das findet dann eben in der Regel über eine Erhöhung des Arbeitsdrucks statt.
Genau, also Tidalvolumen hoch.
Genau. Wir können versuchen, die Inspirationsdauer zu erhöhen. Mhm. Auch da mehr Luft in den Patienten, in die Patienten zu bekommen. Mhm. Und am Ende auch versuchen, die Atemfrequenz zu erhöhen, eben bis zu einem gewissen Punkt, weil dann eben auch wieder der PCO2 steigen kann als Nebeneffekt. Mhm. Was man vielleicht beachten sollte, ganz grundsätzlich bei Jetventilation, eine Rückfallebene in Form von Maskenbeatmung oder normaler endotrachealer Intubation muss eben ständig verfügbar sein, falls das Verfahren versagt oder der Patient schlecht wird, dass man da eben schnellstmöglich reagieren kann.
Ja, dann wären wir jetzt irgendwie die zweite Sache, die ich eben noch genannt hatte, Hyperkapnie. Was machen wir da?
Genau. Auch da können wir den Arbeitsdruck erhöhen, Tidalvolumen steigern. Mhm. Jetzt eben die Atemfrequenz senken mit der Idee, dass wir weniger Totraumventilation erzeugen und damit eine bessere Dekarboxylierung erzeugen. Mhm. Und abschließend kann man auch noch versuchen, die Inspirationsdauer zu erhöhen. Auch da wieder mit der Idee, so ein bisschen mehr VT zu generieren und ja mehr, sag ich mal, Durchwälzung der Luft in den Alveolen zu erzeugen. Mhm. Ja. Genau, aber Arbeitsdruck und Atemfrequenz sind da die entscheidenden Parameter erstmal.
Mehr VT und dadurch mehr Umwälzung. Aber man muss auch sagen, es ist ein bisschen Try and Error, was für den Patienten, die Patientin funktioniert, ehrlicherweise. Ne?
Genau. Also es ist ja ein Verfahren, was wir in der Regel nicht so häufig anwenden. Hm. Deswegen gibt es zum Beispiel in unserem Haus dafür ein Merkblatt oder ein Cheat-Sheet, wo einfach die wichtigsten Einstellungen und Grenzwerte draufstehen. Da kann sich das ärztliche Personal dann orientieren, zu Beginn, also bei Inbetriebnahme schon mal so ein paar Grundeinstellungen treffen, die erstmal auch für alle Patienten in der Regel gut funktionieren und dann eben sich adaptieren. Da steht auch drauf, wie gesagt, was tun bei Hypoxie, was tun bei Hyperkapnie. Ja. Und das ist auch ganz cool für uns von der Pflege, ist da eben auch drauf, wie das Gerät vor Inbetriebnahme getestet werden soll, weil man macht sich jeden Tag und welchen Knopf wann wie, ist immer ganz gut, wenn man das dann immer nochmal stehen hat.
Gerade wenn man Befeuchtung benutzt, dann muss halt auch irgendwie schon die Flasche angeschlossen und sonst geht's nicht. Ja. Und dann gibt er wieder einen Alarm und das ist sehr nervig für alle, wenn es die ganze Zeit alarmiert.
Ja, weil man ist ja eh schon im Saal einleiten, das verzögert schon alles und ist auch immer der kleinste Saal im OP-Trakt und so. Und
in der Tat, bei uns, bei den E-Bus-Geschichten haben wir ja einen sehr großen Saal. Das ist sehr komfortabel, muss man sagen. Aber klar. Es ist natürlich, wie du sagst, manchmal hat man dann auch noch ein Platzproblem und dann, genau.
Ja, ist auf jeden Fall super hilfreich, so einen Zettel zu haben.
Ich würde sagen, vielleicht kriegen wir ja sowas auch für unsere Homepage.
Wer weiß.
Gut, dann haben wir auch ein paar Komplikationen, beispielsweise die eines Barotraumas. Wenn der Druck die ganze Zeit steigt und wir irgendwie dieses Problem empfinden, dass die Lunge irgendwann überbläht werden würde, das kann ja immer passieren. Erstens gibt es dafür ein paar spezielle Ursachen, die wir gleich nochmal klären und aber auch, eine Lösung oder beziehungsweise Lösungen. Lass uns darauf nochmal eingehen.
Ja, vielleicht zunächst mal zu den Ursachen, die du gerade angesprochen hast. Mhm. Das können sein irgendwelche Läsionen im Respirationstrakt, also zum Beispiel Fisteln, die die Expiration in irgendeiner Form behindert ist, zum Beispiel weil wir im proximal des Jetkatheters eine Stenose haben oder eine Atemwegsverlegung oder auch einfach, weil wir einen zu hohen Arbeitsdruck eingestellt haben. Ja? Mhm. Und Folge davon können dann eben sein Pneumothorax, Emphysem, Pneumomediastinum oder auch Pneumoperitoneum. Mhm. Eben Luft da, wo wir sie eigentlich nicht haben wollen in dem Moment.
Ja.
Um das zu verhindern, sollte man zum einen darauf achten, dass eine ungehinderte Expiration immer möglich ist. Das heißt konkret, wenn kein Laryngoskop der HNO einliegt, ist es bei uns so, dass wir immer einen Glühtubus platzieren, der die oberen Atemwege offen hält. Das kann man auch sehen und hören, wenn das irgendwie verlegt ist und dann kommt der Glühtubus rein, dass das besser funktioniert. Und zusätzlich wird uns ja auch durch die Drucküberwachung der Jetventilatoren selbst geholfen. Ne? Die messen, wie gesagt, am distalen Ende den Atemwegsdruck, dieser sogenannte Pausendruck. Und bei unserem Gerät ist es so, und bei allen neuen Geräten ist es eigentlich so, wenn dieser Druck zu hoch wird, dann schalten die automatisch ab, geben Alarm, dass da eben nicht noch mehr Druck aufgebaut wird und das Trauma noch größer wird.
Das ist ja das Gute an den Geräten, dass sie da so eine Grenze drinne haben. Ne?
Ja.
Sollte man auch nicht irgendwie hochregulieren ohne Sinn und Verstand.
Nee, genau.
Genau. Und da ist es jetzt wichtig, was ich am Anfang angesprochen habe, wo wir den Gasaustritt, also den Jet sozusagen haben. Und zwar ist es so, dass wenn wir ein Hindernis haben, welches aboral des Gasaustrittes ist, zum Beispiel durch ein eingebrachtes Instrument oder eine Verlegung durch einen Tumor oder so, dann wird da im Endeffekt nicht wirklich Gasfluss mehr bis zu den Lungen vortreten. Das führt dann zu einer Hypoxie, aber nicht zu einer Überblähung oder zu einem Barotrauma, weil wir gar nicht dahin kommen, dass sozusagen dieses Gas sich dort ansammeln kann. Anders ist das aber bei Hindernissen, die oralwärts des Austrittes auftreten. Das heißt, der Tubus ist weiter unten als das Hindernis. Das Hindernis ist über dem Tubus. Und hierbei ist der Luftstrom dann ohne Komplikationen möglich und es geht immer rein, 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 rein. Aber der Luftstrom ist nach außen hin gehindert und kann nicht austreten und jeder Atemhub führt dann wirklich zu einer starken Überblähung und das geht relativ schnell. Also da braucht es nur wenige Atemhübe, sodass dann schon das Gerät abschaltet und sagt, hier, ich kann nicht mehr, ich habe jetzt schon hier einen zu hohen Druck. Also da muss man wirklich drauf achten, wo ist mein Austritt, mein Gasaustritt und wo ist möglicherweise die Stenose bei PatientInnen. Ja, also einfach nochmal kurz physiologisch drüber nachdenken, dann ist es auch total logisch und genau.
Ja, aber wichtiger Punkt auf jeden Fall. Ja.
Gut, es gibt natürlich auch noch ein paar andere Komplikationen. Ich meine, wir hatten jetzt schon mehrfach über die Befeuchtung gesprochen und das ist natürlich auch eine Sache, ja, wenn wir jetzt ohne Befeuchtung arbeiten würden und selbst auch mit Befeuchtung, kann es immer zu einer Austrocknung oder zu einer Hypothermie kommen, ne?
Genau. Wir verwenden ja bei der Jetventilation keine HME-Filter. Und das Gas wird auch standardmäßig nicht angewärmt oder angefeuchtet, sodass eben die Gefahr besteht, dass die Torialschleimhaut geschädigt wird und eben auch, dass der Patient oder die Patientin auskühlt. Diese Schädigung der Schleimhaut, das kann sich bis zu einer nekrotisierenden Tracheobronchitis entwickeln, also eine wirklich schwerwiegende Komplikation. Wir können es, wie gesagt, verhindern, wenn wir Befeuchtung anwenden. Das findet statt in der Regel so ab einer OP-Dauer von circa einer Stunde. Da ist auch wieder so ein bisschen hausspezifisch die Zeit, aber so in dem Bereich, wenn das so lange dauert, sollte man sich mal überlegen, ob man nicht eine Befeuchtung aktivieren möchte, anbringen möchte. Und gleichzeitig sollten wir natürlich auf ausreichenden Wärmehalt, gegebenenfalls aktive Wärmung, Temperaturmanagement achten. Einfach, dass der entsprechende Wärmehalt gewährleistet ist. Ja.
Ich kenne ehrlich gesagt eigentlich die Befeuchtung immer mit drin.
Ach so, okay, bei uns ist das.
Also kommt zumindest bei den Bronchoebus. Geschichten.
Die sind ja wahrscheinlich auch oft pulmonal ein bisschen schlechter als der.
Aber vielleicht erinnere ich mich auch falsch. Ich war natürlich jetzt auch nicht so. Aber falls ihr dazu irgendwie was habt, wie das bei euch im Haus ist, schreibt uns doch gerne einen Kommentar. Das würde mich mal interessieren.
Genau. Wie gesagt.
Fände ich auf jeden Fall spannend, genau. Und diese Filter, ne, das ist ja auch immer dieses Ding, so nach dem Motto, man denkt ja immer, es filtert irgendwelche, weiß ich nicht, Keime oder sonst irgendwie. Ja, nein, das ist ein Heat- und Moisture-Filter.
Genau.
Nur mal so. Also auch nochmal kleiner Nerd-Fact sozusagen, den viele mit Sicherheit wissen. Gut, die nächste Komplikation wäre eine Blähung des oberen GI-Trakts. Wie kommt das zustande?
Ja. Also, das kann natürlich passieren, wenn der Jetkatheter disloziert, also in irgendeiner Form aus der Trachea rutscht oder auch wenn bei supraglottischer Applikation das Laryngoskop zum Beispiel nicht genau mittig ausgerichtet ist oder nicht genau auf die Larynxebene zielt, dann kann es eben zur gastralen Luftinsufflation kommen. Dementsprechend sollte man die ganze Zeit auf die korrekte Ausrichtung bzw. Positionierung des Jetkatheters achten. Das ist ja auch oft möglich, weil in so einem OP-Saal ja Monitore hängen, die uns das zeigen, was zum Beispiel der Operateur, die Operateurin durchs Mikroskop auch sieht. Ansonsten kann man da auch, denke ich mal, dass ja, die Kolleginnen von der OP-Seite daran erinnern oder wenn man da irgendeinen Anhalt für hat, geblähtes Abdomen, dass die da einmal nachgucken. Und wenn es halt doch mal zur Überblähung des Magens kommt, dann kann man natürlich erwägen, da eine Magensonde zu legen und das einmal zu entlasten, ist ja dann auch eine logische Konsequenz, genau. Aber
Genau.
ja, das kann auch passieren.
Okay, was haben wir noch für Alternativen, wenn jetzt eine Jetventilation aus irgendwelchen Gründen doch nicht in Frage kommt?
Ja, da gibt es etwas, das wir oder bei uns im OP, auf Mobiltern steht dann dünner Tubus soll bitte verwendet werden. Das kennen andere als Kleinsasser-Tubus oder MLS-Tuben. Das sind Endotrachealtuben mit einem kleinen Innendurchmesser. Wir haben die als Vierer, Fünfer und Sechser, aber eben trotzdem einer ausreichenden Länge für die Anwendung auch beim Erwachsenen. Ne? Also ein herkömmlicher Tubus mit einem Innendurchmesser von 6, der ist nur so 29 cm lang. Ein MLS-Tubus mit einem Innendurchmesser von 6 ist 36 cm lang, also sind dann mal eben 7 cm, die wir dazu gewinnen, die es uns dann eben möglich machen, so einen dünnen Tubus auch beim Erwachsenen weit genug vorzuschieben, sicher zu platzieren. Und trotzdem hat dann ja das OP-Personal oder der Operateur, die Operateurin genug Platz im Atemwegsbereich da ordentlich zu operieren. Das ist halt so eine, ja, so ein Kompromiss, den man eingehen kann, ne?
Ja. Okay, ich glaube, wir haben jetzt eigentlich schon recht viel über die Jetventilation gelernt. Vielleicht machen wir noch mal so eine kleine Zusammenfassung, so als ja Highlight gegen Ende unseres Beitrags und fangen einfach mal an mit der Definition. Sollen wir einfach irgendwie so abwechselnd?
Hört sich gut an, ja.
Super, gut. Also wir definieren nochmal, eine Jetventilation ist eine Hochfrequenzbeatmung mit Atemfrequenzen über 60 pro Minute mit einem VT von 1 bis 3 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht. Anatomischer Totraum sind ungefähr 2 Milliliter und das Ganze soll sich daran ja auch so ein bisschen richten anhand des anatomischen Totraums, dass es kleiner ist als der anatomische Totraum. Vorteil ist kleiner oder kein Tubus, gute OP-Sicht und geringe Thoraxbewegung.
Genau, dann nochmal zur Indikation. In der HNO oder Pulmo sind es vor allem Kehlkopf-, Trachea- und Bronchus-Eingriffe, die Laserchirurgie und Tracheostoma-Revision. In der Thoraxchirurgie kommt es zum Einsatz bei Trachea-Resektion, Einlungenbeatmung oder auch der VATS. Auf der Intensivstation kann es zum Einsatz kommen bei Fisteln, Trauma, Atelektasen, zur Sekretolyse oder auch im Rahmen des Weanings. Und im Notfall wird es noch genannt bei Kindert-Intubate, Kindert-Oxygenate, aber wir empfehlen da eher die Koniotomie statt der Jetventilation.
Genau. Dann zu den Techniken und der Applikation. Also das sind Geräte mit einem Hochdruckgas und einem Magnetventil, die es erlauben, so kurze Jets sozusagen zu machen. Das Ganze ist in der Regel ein offenes System und funktioniert über Air Entrainment. Dadurch geht aber auch die FeO2 ungefähr um 20% runter und wird dann FJetO2 genannt. Die Gasströmung ist inspiratorisch zentral und expiratorisch am Rand der Trachea bzw. der Atemwege. Und die Applikation eben über einen Jetkatheter, der so einen Innendurchmesser hat von 1,5 bis 3 Millimeter ungefähr, oder einen Jetconverter für Tubus- oder Larynxmaske über die HNO, das Laryngoskop oder eine Injektorkanüle.
Dann, welche Parameter sind einzustellen? Zum einen der Arbeitsdruck, Normalbereich irgendwo zwischen 1,5 bis 2,5 bar, der bestimmt vor allem das VT. Die Frequenz liegt im Bereich von 100 bis 200 pro Minute in der Regel. Da zu merken, ab über 300 pro Minute kommt es vor allem zur Totraumventilation mit dann daraus folgender CO2-Retention. Das I-zu-E-Verhältnis in der Regel bei 50%. Eine längere Inspiration bedeutet Verbesserung der Oxygenierung. Die FiO2, da müssen wir uns merken, die effektive FiO2 ist die, die wir einstellen, minus 20%. Der Pausendruck als Parameter zum Monitoring sollte bei maximal 30 Millibar eingestellt werden, um eine Überblähung zu vermeiden. Und die Befeuchtung bei uns jetzt als Standard bei einer OP-Dauer von über einer Stunde kann aber auch anders gehandhabt werden.
Genau, und dann noch einmal an die Laserchirurgie erinnert, da die Gefahr, dass man irgendwie einen Tubusbrand oder ein Atemwegsfeuer hat. Laserfeste Tuben sollte man dort verwenden, entweder mit einem Doppelcuff oder eben vor allen Dingen auch mit einem Cuff, der mit NaCl oder eben Aqua geblockt ist. In der Anästhesie sollte man eine möglichst niedrige FiO2 verwenden und zum Schutz von PatientInnen und Personal Brillen, die uns schützen und im Brandfall natürlich Beatmung aus, Tubus raus, löschen mit NaCl und reintubieren und in die Endoskopie und vor allen Dingen intensivmedizinische Behandlung.
Dann nochmal unser Troubleshooting. Was tun bei Hypoxie? FiO2 hoch, Arbeitsdruck hoch, Inspirationszeit hoch, Atemfrequenz hoch. Da aufpassen, irgendwann haben wir auch die Gefahr der Hyperkapnie. Mhm. Bei Hyperkapnie auch den Druck hoch, die Atemfrequenz senken, um weniger Totraumventilation zu generieren und gegebenenfalls die Inspirationszeit erhöhen. Weitere Komplikationen können sein das Barotrauma. Da geht es vor allem erstmal darum, dass wir das überwachen und möglichst früh erkennen und immer die freie Expiration sichern und dann eben Austrocknung bzw. Hypothermie. Da wichtig an die Atemgasbefeuchtung denken und den Wärmeerhalt.
Mhm. Gut, und ich würde sagen, jetzt haben wir das, finde ich, Wichtigste eigentlich zur Jetventilation schon zusammengefasst. Und wir bauen jetzt auch schon unser Passwort, also unser Codewort, würde ich sagen, ein. Hast du eine Idee?
Ja, und zwar Pendelluft.
Jetzt hau raus.
Aus einem bestimmten Grund, ich nenne es mal Pendelluft, weil es dafür wohl im Englischen keinen Begriff gibt. Also wenn man sich englischsprachige Beiträge zu dem Thema durchliest, dann steht da auch mal Pendelluft drin als deutsches Wort. Das scheint nicht übersetzbar zu sein.
Okay, also Codewort Pendelluft. Und was ihr in unserem schriftlichen Beitrag zusätzlich noch finden werdet, wäre zum einen eine Ausführung über die Prämedikation. Ja, gibt es da irgendwelche Besonderheiten? Vielleicht können wir ganz kurz so als stichpunktartig darauf eingehen, ja oder nein?
Ja, ein bisschen was muss man beachten. Gerade vor allem gibt es ein paar Kontraindikationen, die beachtet werden müssen. Also sowas wie hochgradige Tachyalstenosen, starke Blutungsgefahr, der nicht nüchterne oder aspirationsgefährdete Patient. Also Jetventilation ist kein sicherer Atemweg. Und PatientInnen, die exazerbierte Lungenerkrankungen haben, die vertragen das auch oft nicht so gut. Mhm. Das sind Punkte, die auf jeden Fall beachtet werden müssen.
Genau. Und gerade auch nochmal sozusagen für all diejenigen, die das Ganze vielleicht auch vorbereiten müssen, auch aus dem pflegerischen Aspekt, werden wir euch in den Beitrag noch die Vorbereitung für eine Jetventilation so ein bisschen mit aufbauen. Henning hat netterweise sogar Fotos, die er uns zur Verfügung stellen kann und die wir mit in den Beitrag einpacken. Und da wird es auch nochmal darum gehen, wie ist die Einleitung zu managen? Gibt es da irgendwelche Besonderheiten? Was machen wir zur Aufrechterhaltung? Was haben wir da für Möglichkeiten? Auch da nochmal zum Beispiel auf eine ETCO2-Messung drauf eingegangen. Ist das überhaupt möglich oder nicht? Vielleicht können wir darauf hier auch im Podcast nochmal ganz kurz eingehen, weil das ja auch eine spannende Sache ist.
Ja.
Neben der SpO2 messen wir ja sowieso, aber ETCO2?
Genau. Ja, es ist schwierig, weil eben wie aufgrund dieser kurzen, dieser sehr hohen Atemfrequenz ist das wohl technisch nicht möglich. Also die herkömmlichen ETCO2-Messungen, die brauchen eine gewisse Zeit, die eben diese hochfrequente Beatmung nicht liefert. Deswegen ist das so auf herkömmliche Art und Weise nicht möglich. Man müsste dann auch so Alternativen zurückgreifen wie transkutane CO2-Messung. Natürlich BGA kann man machen. Also gerade genau. bei Eingriffen, die so ab einer Stunde oder länger gehen, sollte man erwägen, eine Materie zu legen, einfach um den Gasaustausch adäquat monitoren zu können. Oder auch da intermittierend ETO2 messen, also dass man das dann mal die Ventilation mal kurz abstellt und, sag ich mal, der Expiration mehr Zeit gibt, um da einen Wert zu erreichen. Das sind so Möglichkeiten, die grundsätzlich gehen. Aber wie gesagt, in der immer so jetzt, wenn man nur den Jet hat, geht es erstmal nicht, einfach aufgrund von technischen Schwierigkeiten.
Ja, zumal es ja auch das offene System ist und auch da genau. Wiederum,
ja.
Es entweicht halt auch irgendwo hin. Also es würde sowieso wahrscheinlich, selbst wenn man das Ganze irgendwie messen könnte, eher schwierig sein, ja. Und wahrscheinlich keine wirklich validen Werte ergeben.
Ja.
Genau. Und in unserem Skript schreiben wir dann auch nochmal so ein bisschen auf, wie ist die Ausleitung mit einer Jetventilation. Also ihr habt da wirklich einen richtigen Leitfaden, den ihr vorfindet. Schaut auf jeden Fall da auch noch mit rein. Und wir beschreiben auch nochmal kurz den Funktionsmechanismus des Lasers, dass man auch da einfach alles wirklich in dem Artikel wiederfindet, was wir heute besprochen haben. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass ganz viele Leute von diesem Verfahren, vielleicht ja auch manche, die es noch gar nicht angewendet haben, doch jetzt einen ganz guten Eindruck erlangen konnten, hoffe ich.
Ja.
Mir hat es auf jeden Fall wieder richtig, richtig viel Spaß gemacht. Vielen Dank, Henning. Und wie immer gebühren dir natürlich die letzten Worte.
Ja, ich hoffe auch, dass wir das Thema irgendwie allumfassend darstellen konnten, weil es ja doch, wie gesagt, ein Verfahren ist, was gar nicht an allen Häusern angewendet wird oder auch dann auch oft nicht so häufig und ja doch irgendwie manchmal vielleicht mit so ein bisschen, na, wie war das denn nochmal? Und das ist jetzt irgendwie schon ein paar Jahre her, dass man da einfach jetzt so ein bisschen nochmal so Überblick hat. Hat auch mir wie immer super viel Spaß gemacht. Danke, dass ich wieder dabei sein durfte und ja, tschüss.
Bis dann. Ciao.